NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Charlotte Voss. Die Morddrohungen gegen Cem Özdemir und Claudia Roth beschäftigen Politiker auf allen Ebenen und es steht die Frage im Raum, was kann der Staat dem entgegensetzen? Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Auf den Tag genau vor 8 Jahren ist der NSU aufgeflogen und Bundeskanzlerin Merkel gedenkt in Zwickau der Opfer. Die Gewerkschaft UFO ruft das Kabinenpersonal der Lufthansa für Donnerstag und Freitag zum Streik auf. Heute Abend steht ein weiterer Autogipfel im Kanzleramt an und bei den Bayern, genauso wie bei Hannover, läuft die Trainersuche. Das sind nur einige unserer Themen. Was manchen Politikern entgegenschlägt, hat nichts mehr, aber auch wirklich nichts mehr mit inhaltlicher Kritik zu tun. Es hat das Niveau einer sachlichen Auseinandersetzung längst verlassen. 2 prominente Grüne, Cem Özdemir und Claudia Roth, haben Morddrohungen erhalten und dies am Wochenende öffentlich gemacht. Auch Vertreter anderer Parteien sind entsetzt und auch selbst betroffen, wie Sabine Müller aus Berlin berichtet.
Der SPD-Innenpolitiker Uli Grötsch, der im Kampf gegen Rechtsextremismus aktiv ist, kennt die Situation. Es hat sich jahrelang hochgeschaukelt, erzählt er im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Erst Beschimpfungen, dann Drohungen.
Bis hin zu einer Morddrohung im Sommer diesen Jahres und dann zu einem Mordaufruf, in dem mir diejenigen, die mir geschrieben haben, Genickschuss wie bei Lübcke, also der Kasseler Regierungspräsident, der von einem Rechtsterroristen ermordet wurde. Und genauso sollte es mir ergehen.
Wer dahinter steht, weiß Grötsch bisher nicht. Das Bundeskriminalamt ermittelt. Der Absender war jedenfalls nicht derselbe wie bei Roth Özdemir. Nicht die sogenannte Atomwaffendivision Deutschland, die offenbar ein Ableger einer US-amerikanischen Gruppe ist und den deutschen Behörden bekannt, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärt.
Die deutschen Sicherheitsbehörden verfolgen die Aktivitäten dieser sogenannten Atomwaffendivision sehr aufmerksam und intensiv. Erste Hinweise haben die deutschen Sicherheitsbehörden bereits Anfang Juni 2018 erhalten.
Die Bundesregierung verurteilte die Morddrohung scharf. Wir werden diese Angriffe auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht hinnehmen, sagte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer und gehen mit den Mitteln unseres Rechtsstaats entschieden dagegen vor. Es herrscht große Betroffenheit im politischen Betrieb. Aber Betroffenheit, das reicht nicht, sagt CSU-Chef Markus Söder.
Nicht nur Betroffenheit, sondern Entschlossenheit auf Handeln.
Letzte Woche hatte das Bundeskabinett neue Gesetze gegen Hass und Hetze auf den Weg gebracht. Sie sollen nun schnell durchs Parlament. Endlich, sagt Grünen-Chef Robert Habeck.
Die Entschlossenheit hat gefehlt in den letzten Jahren. Wenn sie jetzt einsetzt, ist das gut.
Er wünscht sich allerdings noch Nachbesserungen, etwa beim geplanten schärferen Waffenrecht. Bernd Rixinger, dem Vorsitzenden der Linkspartei, geht das alles viel zu langsam.
Es ist nichts umgesetzt. Man hat wieder das Gefühl, es verstreicht wieder zu viel Zeit. Es wird darauf gesetzt, dass automatisch Ruhe einkehrt.
Man muss Rechtsextremisten wirklich alle Waffen wegnehmen, fordert der SPD-Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch. Allerdings fügt er hinzu, bekämpfe man damit nur die Symptome. Der Kampf gegen Rechtsextremismus müsse früh anfangen, im Kindergarten bzw. in der Schule.
Ich sage, weniger Mathe und mehr Demokratie und Ethikschulung, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und in Richtung derer, die ihn bedrohen, sagt Grötsch, bei mir seid ihr an der falschen Adresse. Ich werde mich nicht einschüchtern lassen.
Ich werde meine Art zu leben nicht ändern, mein politisches Engagement gegen rechts wird es schon gar nicht verändern. Der Kampf geht unvermindert weiter.
Erst der Gedanke, dann das Wort, dann die Tat. Nach diesem Dreiklang, so Experten, würden sich Gewalttaten entwickeln. Was also tun, wenn Morddrohungen wie jetzt öffentlich werden? Was müssen wir tun? Und ist das, was die Politik vergangene Woche beschlossen hat, eigentlich jetzt schon wieder zu wenig? Wir haben Joachim Hagen um seine Meinung gebeten.
In der Kriminologie gibt es die sogenannte Broken Windows Theorie, die Theorie von den zerbrochenen Fenstern. Danach steigt in einem Stadtviertel die Kriminalitätsrate, wenn zerbrochene Fenster nicht innerhalb eines Tages repariert werden. Diebe und Einbrecher haben nur wenig Angst davor, erwischt zu werden, wenn sie vermuten können, dass sich niemand um die Nachbarschaft kümmert. So ist es auch mit dem Hass im Netz. Solange das Internet als rechtsfreier Raum erlebt wird, steigt die Zahl der Beleidigungen und Morddrohungen. Der New Yorker Bürgermeister Giuliani nutzte die Broken Windows Theorie in den 90er Jahren, um seine Null-Toleranz-Politik zu rechtfertigen. Schon kleinste Vergehen wurden scharf geahndet, um potenzielle Kriminelle abzuschrecken. Auch wenn dieses Vorgehen Giulianis damals umstritten war, in New York hat es funktioniert. Die Kriminalität ging zurück. Diese Erfahrungen spielen, was anonyme Morddrohungen aus dem Netz angeht, in Deutschland bislang keine Rolle. Schlimmer noch, es herrscht eine Art Vogelstrauß-Haltung. Wenn über eine Gefahr nicht öffentlich geredet wird, kann es so schlimm nicht sein. Viele Politiker haben schon solche Morddrohungen erhalten. Cem Özdemir, Claudia Roth und Mike Moring sind nicht die einzigen. Auch Lokalpolitiker werden regelmäßig bedroht. Aber nur selten wurde darüber gesprochen. Bislang gilt, lieber keine schlafenden Hunde wecken. Wer kann schon mit Sicherheit sagen, wie ernst solche Drohungen gemeint sind? Lange galt die Vermutung, dass hinter solchen Hass-Mails frustrierte alte Männer stecken, die ihre Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen an der Tastatur ihres Computers abreagieren. Aber diese Vermutung wurde widerlegt. Seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wissen wir, Beleidigungen und Drohungen aus dem Netz haben schreckliche Folgen. Und je länger solche Hasspostings im Netz ungeahndet bleiben, umso sicherer fühlen sich die Verfasser und ihre Gesinnungsgenossen. Das sogenannte Maßnahmenpaket der Bundesregierung zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität wird daran nur wenig ändern. Facebook, Twitter und Co. sollen sogenannte Hasspostings jetzt der Polizei melden, damit die gegen die Verursacher vorgehen kann. Das Problem? Die strafrechtliche Verfolgung ist vorrangig Ländersache und bislang gibt es nur wenig Staatsanwälte, die sich um Hass und Drohungen im Netz kümmern. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Der Deutsche Richterbund spricht von 500 fehlenden Richtern und Staatsanwälten. Das heißt, die Hasskriminellen im Netz brauchen auch in Zukunft keine Angst davor zu haben, dass die Polizei an ihre Tür klopft. Dabei wäre nach der Broken-Windows-Theorie ein schnelles und abschreckendes Vorgehen gegen solche Verbrecher notwendig, damit sie und ihre Unterstützer sich eben nicht mehr sicher fühlen können.
Gewalt von rechts. Am 4. November 2011 spätestens da wurde in Deutschland klar, es gibt die Gewalt von rechtsextrem. Sie war eigentlich immer da. Denn am 4. November 2011 ist die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU, aufgeflogen. Exakt 8 Jahre danach besuchte Kanzlerin Merkel heute Zwickau, den letzten Aufenthaltsort der Gruppe, und besuchte den Gedenkort für die 10 Todesopfer des NSU. Gerd Friedrich war dabei.
Heute vor 8 Jahren fand die Polizei in Eisenach in einem Wohnmobil 2 tote Männer. Die beiden rechtsextremen Terroristen Mundlos und Böhnhardt. Sie hatten 10 Menschen erschossen, 9 davon, weil sie Migranten waren. Seitdem wird versucht, die Verbrechen aufzuarbeiten und nach dem richtigen Umgang gesucht. Mit dem NSU und dem Rechtsextremismus. In Zwickau, wo die Terroristen 10 Jahre bis zum Auffliegen lebten, ist gestern ein Gedenkort mit einem Baum und einer Gedenkplatte für jedes Opfer eingeweiht worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel und weitere Politiker haben sie am Mittag besucht. Mit einem Großaufgebot hatte die Polizei den Gedenkort abgeriegelt. Kein Zutritt etwa 200 Meter um die 10 Bäume und Gedenkplatten herum. Trotzdem, wenn auch leise, war eine Gruppe zu hören, wie sie unter anderem Merkel muss weg skandierte. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ging in seinem Statement darauf ein. Während an einem Ort Menschen die Ehre erwiesen wird, die unschuldig umgebracht wurden, demonstrieren andere dagegen. Daran merke man deren Zeitgeist und deren Haltung. Wichtig war ihm, über die Opfer zu reden.
Und es ist eben so, dass man eine Linie ziehen kann von diesen NSU-Morden über Oslo, Christchurch oder jetzt zum Schluss Halle. Alles unschuldige Menschen. Es gibt überhaupt keine Rechtfertigung, sondern es gibt nur einen Zusammenhang und das ist diese furchtbare, rassistische, menschenverachtende Ideologie, der wir alle miteinander gemeinsam entgegentreten.
Die Kanzlerin sprach einige Minuten mit Zwickauern, hielt inne und legte eine Rose nieder. Damit wolle sie ausdrücken, dass die Bundesregierung alles tun werde, damit sich solche Dinge nicht wiederholen.
Wir als Politiker müssen als Staat erst einmal dafür Sorge tragen. Ich bedanke mich auch bei der Polizei, die hier im ständigen Einsatz ist und für den demokratischen Rechtsstaat eintritt. Aber wir brauchen auch mutige Menschen und deshalb ist es so schön, dass junge Menschen auch heute mit dabei sind und sagen, wir wollen mit dafür sorgen, dass so etwas in Deutschland sich nicht wiederholt.
Die jungen Menschen, die mit eingeladen waren, das waren Schüler des Zwickauer Peter-Breuer-Gymnasiums. Sie und viele Mitschüler hatten vor 4 Wochen reagiert, als der erste Gedenkbaum für ein NSU-Opfer abgesägt worden war. In ihrer Mittagspause hatten sie dort eine Gedenkminute eingelegt. Dem folgten weitere Veranstaltungen von Bürgern als Protest gegen die Schändung und als Zeichen, dass sie dieses dunkle Kapitel nicht unter den Teppich kehren lassen wollen. Auf einem Spendenkonto wurden rund 14.000 Euro gesammelt, um 10 große Bäume für die NSU-Opfer zu pflanzen. 10 Gedenkplatten nennen ihren Namen. Sie, die Schüler, hoffen, dass es nicht bei den Bäumen bleibe, sagte Jakob Springfeld vom Breuer-Gymnasium. Er hatte das letzte Wort.
Sondern wir würden auch aktiv die Idee begrüßen, dass es in Zwickau vielleicht ein NSU-Bildungs- und Dokumentationszentrum gäbe und dass eben auch Schüler aktiv diskutieren über diese Themen, damit Zwickau eben nicht nur zeigt, dass wir ein Nazi-Problem haben, sondern dass wir eben auch für ein buntes Zwickau einstehen, dauerhaft.
An dieser Dokumentation wird bereits gearbeitet, von einer Geschichtswerkstatt, in der sich vor allem Schüler mit dem NSU beschäftigen.
Lufthansa-Kunden müssen für Ende der Woche wohl umdenken und umplanen. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO ruft nämlich zu einem zweitägigen Streik auf. Das Unternehmen will den Streik mit juristischen Mitteln stoppen und bereitet gleichzeitig einen Sonderflugplan für die Streiktage vor, heißt es. Aus Frankfurt berichtet Roman Warschauer.
Die Flugbegleitergewerkschaft UFO will bei der Lufthansa wieder streiken. Diesmal gleich 48 Stunden lang, den gesamten Donnerstag und Freitag und direkt bei der Lufthansa. Wobei es dabei nicht bleiben muss, wie UFO-Vorstandsmitglied Daniel Flohr erklärt.
Heute ist nur die Lufthansa-Muttergesellschaft aufgerufen, das ist die Linie mit dem Kranich. Die weiteren Airlines werden gegebenenfalls, wie auch bei der letzten Warnstreikwelle, kurzfristig ebenfalls zum Streik aufgerufen.
Also auch die Flüge der Töchter Eurowings, Germanwings, Cityline und SunExpress könnten kurzfristig noch vom Streik betroffen sein. Bei der Gewerkschaft war in der vergangenen Woche eine Urabstimmung zu Ende gegangen, bei der die Mehrheit der befragten Flugbegleiter für unbefristete und ausgeweitete Streiks stimmte. UFO hatte die Lufthansa im Vorfeld noch einmal dazu aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Das hatte der Konzern lange abgelehnt. Jetzt ist man zumindest dazu bereit, ab dem 15. Februar des kommenden Jahres wieder Tarifverhandlungen zu führen. Ein Tag nach den Vorstandswahlen bei UFO. Doch für die Gewerkschaft ist das viel zu spät.
Bei den Themen, die auf dem Tisch liegen und vor allem bei einem Gesprächsembargo von über einem Jahr, ist das überhaupt nicht hinnehmbar, dass wir so lange warten, um wieder am Tariftisch zu sitzen.
Die Lufthansa bereitet sich unterdessen auf einen Streik vor. Es soll einen Sonderflugplan für Donnerstag und Freitag geben. Zudem prüft die Fluggesellschaft aber auch, ob der Streik nicht noch auf juristischem Weg verhindert werden kann.
Viele Menschen reisen gerne. Für viele Länder ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Aber der Tourismus ist auch verantwortlich für den Ausstoß von Treibhausgasen. Wie also bringt man Tourismus und Klimaschutz unter einen Hut? Darum geht es beim Branchentreffen, dem sogenannten Tourismusgipfel in Berlin. Andreas Reuter fasst zusammen.
Eine Branche in der Defensive. Autofahrer und Kreuzfahrttouristen gelten als Klimasünder, Flugreisende sowieso. Zugleich sieht sich die Branche aber auch als Opfer des Klimawandels. In Skigebieten, in denen kein Schnee fällt, kann man nichts verdienen. Die Bahamas von Stürmen verwüstet. Steigende Meeresspiegel gefährden rund ein Drittel der UNESCO-Weltkulturerbestätten, sagt Klimaexperte Hans-Joachim Schellenhuber. Die versammelte Tourismusbranche fordert er zu einem radikalen Umdenken auf.
Wir können uns nicht einfach vorstellen, eine Welt, wo die reichen Industrieländer weiterhin ungehindert ihre Touristen in alle Ecken des Planeten schicken wollen, gleichzeitig aber diese Regionen zum Teil unbewohnbar werden.
Klimaschutz sei den Menschen wichtig, das Reisen aber auch, sagt Michael Frenzel, der Chef des Bundesverbandes der Tourismuswirtschaft.
Verzicht auf Reisen als Grundfreiheit ist keine Lösung. Die Bürger der DDR sind damals für Reisefreiheit auf die Straße gegangen und haben sich ihre Reisefreiheit erkämpft. Diese Errungenschaft sollten wir nicht in Frage stellen. Wollen wir wirklich, dass der Staat über guten oder schlechten Tourismus richtet? Ich hoffe nicht.
Viele Menschen könnten aber gar nicht reisen, antwortet Klimaexperte Schellenhuber. Zum Beispiel die Bewohner jener Regionen, die durch den Klimawandel unbewohnbar würden. Schellenhuber beklagt,
dass gewissermaßen die Mobilität auf diesem Planeten eine Einbahnstraße wird. Das heißt, Menschen in Not können unsere Länder nicht betreten. Wir ziehen Mauern hoch und Zäune, wie auch immer. Wir wollen aber weiterhin die Welt in die andere Richtung offen halten, damit man eben auch noch in der Dominikanischen Republik und in Vietnam und so weiter seinen wohlverdienten Urlaub genießen kann. Das kann nicht funktionieren.
Wenn die Erde einigermaßen bewohnbar bleiben solle, dann müssten alle Branchen bis 2050 klimaneutral werden, so Schellenhuber. Also auch der Luftverkehr oder die Kreuzfahrtbranche. Felix Eichhorn, der Chef von AIDA Kreuzfahrten, verweist auf erste gute Erfahrungen mit klimafreundlichen Schiffen und gibt für sein Unternehmen das Ziel aus, sogar schon 2040 klimaneutral zu fahren. Höhere Preise für CO2 wurden beim Branchentreffen übrigens nicht rundweg abgelehnt. Reisen dürfte dadurch teurer werden, aber Sören Hartmann, Chef des Touristikunternehmens DER, sagt:
Das ist okay. Bis zu einem gewissen Maß. Und wenn der Kunde, und ich glaube, das ist ganz wichtig dabei, erkennt, dass es zweckgebunden ist, dass er damit etwas Positives anrichten kann, dann wird der Kunde auch bereit sein, dafür entsprechende Preise zu zahlen.
Wenn klar sei, dass das Geld in den Klimaschutz fließe, so der Chef von DER, dann sei der Kunde auch bereit, mehr für seine Reise zu bezahlen.
Und wir bleiben beim Klimaschutz. Es sollen ja mehr Elektroautos auf Deutschlands Straßen rollen. Um dies zu erreichen, kommen knapp 20 Minuten Vertreter von Politik und Industrie im Kanzleramt zusammen. VW hat heute seine Serienproduktion des Elektroautos ID.3 in Zwickau feierlich gestartet, mit dabei Kanzlerin Merkel, die nochmal für die politisch gewollte, aber auch nicht unumstrittene Technologie geworben hat. Sophie von der Tann.
Das Ziel der Bundesregierung ist ambitioniert. Bis 2030 bis zu 10 Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen und 1 Million öffentliche Ladestationen. So steht es in den Eckpunkten zum Klimaschutzprogramm. Aktuell sind aber nur etwas mehr als 80.000 E-Autos zugelassen und etwa 20.000 Ladestationen in Betrieb. Das soll sich ändern, sagt die Bundeskanzlerin.
3,5 Milliarden Euro werden wir in den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in den nächsten Jahren investieren. Das ist eine Rekordsumme.
Außerdem sollen Genehmigungsverfahren für Ladestationen schneller gehen. Und die Bundesregierung will eine nationale Leitstelle für E-Mobilität schaffen. Sie soll den Ausbau der Ladeinfrastruktur koordinieren. Oliver Krischer, Verkehrsexperte bei den Grünen, sieht die Pläne der Bundesregierung kritisch. Es gäbe zu wenig Ladesäulen in Deutschland und vielfach stünden sie nicht an den richtigen Orten. Daran werde sich mit dem Masterplan nichts wesentlich ändern. Außerdem hatte die Regierung angekündigt, als Teil des Klimapakets die Kaufprämie für E-Autos zu erhöhen. Laut Informationen von Reuters soll es für E-Autos mit einem Preis unter 40.000 Euro 6.000 Euro Kaufprämie geben.
Die Diskussion um eine bessere Rente für Niedrigverdiener hat inzwischen durchaus eine gewisse Tradition. Arbeitsministerin von der Leyen scheiterte damals mit dem Konzept einer Lebensleistungsrente, Nachfolgerin Nahles dann mit der Idee einer Solidarrente. Nun also soll es mit der Grundrente klappen. Und nachdem es kurzfristig nach einer Einigung aussah, wurde der Termin genauso kurzfristig wieder verschoben, von heute Abend auf den 10. November. Ob die sich nochmal einigen, fragen sich Bürger und Beobachter und auch Beteiligte. Dazu aus Berlin, Anja Günther.
Das wird schon, sagen SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und CSU-Chef Markus Söder.
Nächste Woche im Koalitionsausschuss sollten wir einen Haken dran kriegen.
Man muss das mit kühlem Kopf machen, das Ganze. Und deswegen nochmal jetzt die Woche dann nutzen, um nächste Woche dann vielleicht eine gute Entscheidung zu schaffen.
Seit Mai schon liegt ein Gesetzentwurf von Bundessozialminister Hubertus Heil zur Grundrente vor. Wer 35 Jahre lang Rentenbeitrag gezahlt hat, soll eine Rente erhalten, die deutlich oberhalb der Grundsicherung liegt. Strittig ist die im Koalitionsvertrag vereinbarte Bedürftigkeitsprüfung. CDU und CSU beharren darauf, die SPD lehnt eine Bedürftigkeitsprüfung ab. Auch wenn beide Seiten betonen, ein Kompromiss sei greifbar, Söder sogar sagt, das sei geklärt, Details werden offenbar noch diskutiert. Klingbeil appelliert an Merkel und Kramp-Karrenbauer.
Es ist nicht klar, in welche Richtung es geht. Ich erwarte auch, dass die Kanzlerin und die Parteivorsitzende jetzt mal klar sagen, was die Linie der Union ist.
Um die Sache allein aber geht es längst nicht mehr. Der Grundrentenstreit ist auch eine Existenzfrage für die Große Koalition. Mal wieder. Die SPD-Spitze will nicht wirklich nachgeben, weil dies die Frage befeuern dürfte, was die Sozialdemokraten in der GroKo eigentlich noch gewinnen können. Die Union tut sich schwer, der SPD entgegenzukommen, weil der Eindruck vermieden werden soll, dies geschehe nur, damit die SPD die GroKo nicht verlässt. Ein Trauerspiel sei das alles, meint Grünen-Parteichef Robert Habeck.
Die Große Koalition beweist einmal mehr, dass sie die Parteien vor das Land stellt. Sie sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie die nahbaren möglichen Kompromisse nicht beschreiten kann, einfach weil man nur noch Angst hat, das Gesicht vor seinen eigenen Leuten zu verlieren. So kann man letztlich ein Land nicht regieren.
Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch mahnt die Bundesregierung, aus der richtigen Grundrentenidee keine Respektlosrente zu machen. Dass Union und SPD den Grundrentenstreit haben so lange laufen lassen, bringt jetzt beide in die Bredouille. Wichtige Parteitage stehen bevor. Die CDU trifft sich Ende November in Leipzig, die SPD Anfang Dezember in Berlin. Dann wird die neue Parteispitze gewählt. Von der Grundrentenentscheidung wird mit abhängen, wie viel Rückenwind die GroKo-Skeptiker in der SPD bekommen. SPD-Bundesvize Ralf Stegner warnt im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio vor faulen Kompromissen.
Am Ende muss die Union wissen, ob sie sozusagen der kaltherzigen Marktlogik folgen will oder mit uns die Grundrente beschließt. Sollten wir nicht zu einer vernünftigen Grundrente kommen, dann, glaube ich, sieht es zappenduster aus mit der Großen Koalition.
Noch ein paar Tage abwarten, noch ein paar Tage nachdenken. Hält die Große Koalition das aus? Ja, sagt Stegner, ja, sagt auch Söder und mahnt zur Besonnenheit.
Es ist wichtig, dass alle Volksparteien zeigen, dass sie handlungsfähig sind, Geduld besitzen und an der Sache diskutieren.
Söders Pendant an der CDU-Spitze, Annegret Kramp-Karrenbauer, schweigt bisher beim Thema Grundrente. Auf ihr Machtwort, das die SPD verlangt, dürften auch in der Union selbst einige warten.
Er war ein Einzelner und wollte einen der brutalsten Diktatoren der Menschheit töten. Das Attentat Georg Elsers auf Adolf Hitler in München misslang. Nun, 80 Jahre später, wurde der Widerstandskämpfer Elser in seinem Geburtsort von Bundespräsident Steinmeier geehrt. Dazu aus Hermeringen in Bayern, Timo Staudacher.
Georg Elser war ein einfacher Mann. Der Vater Holzhändler, er selbst Schreiner und Zitterspieler. Und doch war er noch viel mehr, sagte Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede vor dem Rathaus.
In seiner Bereitschaft, Verantwortung für sein Tun zu übernehmen und für seine Taten einzustehen, war Georg Elser ein großer Mann. Einer unter uns ja, aber einer, der herausragt, eine Ausnahmeerscheinung.
Die Bombe, die Elser platziert hatte, ging zu spät los. Hitler musste wegen eines ausgefallenen Fluges auf einen Zug ausweichen und war zum Zeitpunkt der Explosion schon nicht mehr da. Ein Unglück, so Steinmeier.
Georg Elser hätte mit seiner Tat, wäre sie geglückt, mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht, was er beabsichtigte. Er wollte diesen Krieg und das Unrecht des nationalsozialistischen Regimes beenden. Er wollte Adolf Hitler töten. Sein Anschlag galt aber der gesamten Spitze des Nazi-Regimes. Auch Himmler, auch Hess, auch Goebbels und viele andere waren damals an diesem Tag im Bürgerbräukeller.
Das Denkmal vor dem Rathaus in Hermeringen ist deutlich über 2 Meter groß. Es besteht aus 2 Platten, entworfen von der Friedrichshafener Studentin Nina Seliger. Einer kleinen Platte aus Holz, die Elsa symbolisiert, und einer großen Platte davor.
Der vertritt so ein bisschen das NS-Regime und Hitler ist aus Beton. Die Wahl der Materialien war mir halt besonders wichtig. Darin liegt bei mir die Bedeutung, nämlich dass der Beton ja auch aus verschiedenen Sachen zusammengemischt wird und auch so in eine Form gepresst wird. Und so habe ich mir das halt vorgestellt mit Hitler und das, wie die halt die Bevölkerung in eine Richtung gezwängt haben.
Die Idee zu einem Denkmal kam vor gut 5 Jahren auf. Eine Gruppe von Hermaringern kümmerte sich um die Umsetzung, darunter der Gemeinderat Hans-Dieter Diebold. Er erinnert sich daran, dass es im Gemeinderat vor allem zu Beginn der Diskussion auch Widerstände gab.
Da gab es Stimmen, die zunächst mal auf die Finanzierung abgehoben haben, sprich, ja, wenn ein Denkmal, aber die Gemeinde sollte sich da finanziell nicht beteiligen. Es gab auch einen Beitrag, der da hieß, ja, man möge doch die Vergangenheit ruhen lassen. Ich sehe jetzt schon auch da bei vielen Leuten einen Prozess und man hat in den letzten Jahren und Monaten, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, negative Stimmen in Hermaringen zum Elser-Denkmal gegeben.
Die gab es auch heute bei der Einweihung nicht. Im Gegenteil. Frank-Walter Steinmeier nahm sich Zeit, reiste danach ins nahegelegene Königsbronn, wo es eine Gedenkstätte für Georg Elser gibt. Für einen, für den der Bundespräsident enorm viel Respekt hat.
Georg Elser ist in der Geschichte des 20. Jahrhunderts ein Großer. Ein Großer, an den die Erinnerung lange, viel zu lange klein gehalten worden ist. Dieses Land, Deutschland, ist Georg Elser Anerkennung, Respekt und Dank schuldig. Vielen Dank.
Der Chef der iranischen Atomenergiebehörde hat heute bekannt gegeben, dass die Anreicherung von Uran erneut erhöht wird. Von einer Verzehnfachung ist die Rede. Damit verstößt Teheran erneut gegen das 2018 von den USA aufgekündigte Atomabkommen. Christian Buttgereit mit Einzelheiten.
Im iranischen Staatsfernsehen war heute ein stolzer Chef der Atomenergiebehörde zu sehen. Ali Akbar Salehi, gekleidet in weißen Kittel und grauen Schutzhelm, drückte in der Schaltzentrale der Atomanlage von Natanz auf einem Computerbildschirm herum.
Unsere wichtigste Maßnahme war, dass wir erstens die Anzahl der neuen Zentrifugen in der Testphase auf 15 erhöht haben und zweitens 3 bis 4 völlig neu entwickelt haben. Sie wurden nie zuvor gebaut und wir könnten in den nächsten Monaten weitere anfertigen.
Damit betreibt Iran jetzt nicht nur doppelt so viele Zentrifugen vom Typ IR-6 wie bisher bekannt gegeben, sondern verfügt nach eigenen Angaben über noch leistungsfähigere Zentrifugen. Die neuen vom Typ S-8 arbeiteten 50 Mal schneller als im Atomabkommen zugelassen, erklärt der Chef der Atombehörde unter dem anerkennenden Raunen der Anwesenden.
Wir müssen unseren Feinden eigentlich dafür danken, dass sie der Islamischen Republik Iran, insbesondere in der Nuklearindustrie, die Möglichkeit geboten haben, mit dem Bau der S-8 Zentrifugen zu zeigen, welche Leistung zu vollbringen sie innerhalb kürzester Zeit imstande ist.
Es ist der vierte angekündigte Verstoß gegen das Atomabkommen von 2015. Nach dem Ausstieg der USA vor anderthalb Jahren will die Regierung in Teheran so Druck auf die verbliebenen Partner des Atomabkommens ausüben. Im ersten Schritt wurde angereichertes Uran und sogenanntes schweres Wasser nicht mehr wie vereinbart außer Landes geschafft. Im zweiten Schritt erhöhte Teheran den Grad der Urananreicherung über das erlaubte Maß von 3,67% hinaus. Später wurden stillgelegte Zentrifugen wieder in Betrieb genommen. Als im Sommer die Obergrenze von 300 Kilogramm niedrig angereichertem Uran überschritten wurde, betonte Außenminister Javad Zarif:
Wir haben immer gesagt, wir fühlen uns an das Abkommen gebunden, solange Europa es auch tut. Aber wir werden unsere Verpflichtungen ab jetzt nur noch erfüllen, wenn auch sie ihre Verpflichtungen erfüllen.
Darunter verstehen Zarif und seine Regierungskollegen vor allem, dass sich Europa nicht an die US-Sanktionen gebunden fühlt und Iran wieder einen Zugang zum Weltmarkt ermöglicht, vor allem um dort sein Erdöl zu verkaufen. Auch für direkte Gespräche mit der US-Regierung stellt Teheran Bedingungen. Zuvor müssten alle Sanktionen aufgehoben werden. Danach sieht es aber nach wie vor nicht aus. Deshalb war die heute verkündete erneute Erhöhung der Urananreicherung ein erwartbarer Schritt auf der Eskalationsleiter. Wir könnten, wenn wir wollten, warnt Atomenergiebehördenchef Saleh.
Wir haben die potenzielle Fähigkeit und wenn wir uns dazu entscheiden, können wir sie auch zum Einsatz bringen.
Aber wie weit ist Iran damit vom Bau einer Atombombe entfernt? Experten gehen davon aus, dass in den iranischen Atomanlagen Uran bisher auf 20% angereichert wurde. Für eine Atombombe sind 90% notwendig. Der Schritt von 20 auf 90% sei vergleichsweise einfach, sagen Fachleute. Bei einer ausreichenden Menge angereicherten Urans sei das eine Sache von Wochen. Mit den neuen, leistungsfähigeren Zentrifugen lasse sich das aber schneller erreichen.
Die Ermittlungen im Fall des Kindes, das auf dem Bahnhof in Carmen durch eine Flasche aus einem Partyzug schwer verletzt worden ist, haben einen riesigen Fortschritt gemacht. Ein 31-Jähriger hat sich bei der Polizei gemeldet und angegeben, die Flasche stamme von ihm und sei aus Versehen aus dem Zug geflogen. Jan Schulte berichtet.
Der Tatverdächtige hat sich gestern im Zug selbst bei der Polizei zu erkennen gegeben. Der Partyzug war auf dem Rückweg von Norderney nach Köln. In Münster sind die Ermittler erneut eingestiegen und haben die Zugreisenden auf der Suche nach dem Täter nochmals befragt. Dabei gab der 31-jährige Mann aus Moers zu, dass die Whiskyflasche ihm gehört habe. Geworfen habe er sie allerdings nicht. Vielmehr erklärte er, dass die Flasche nah am Fenster bei seinem Koffer gestanden habe. Beim Wühlen im Koffer sei er versehentlich an die Flasche gestoßen, die daraufhin aus dem Fenster gefallen sei. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das zweijährige Mädchen liegt noch immer auf der Intensivstation, schwebt aber nach einer Operation nicht mehr in Lebensgefahr.
1:5. Eine Schmach war das für die Bayern, so von den Frankfurtern deklassiert zu werden. Muss Trainer Kovac gleich gehen, war eine durchaus vielgestellte Frage am Sonnabend. Nein, meinte mancher, Gnadenfrist bis zum Dortmund-Spiel und bis dahin suchen die Bayern. Tja, und dann ging es flott. Die Bayern und Kovac trennten sich dann doch gestern Abend und die Suche nach einem Nachfolger ist eröffnet. Welche Optionen haben die Bayern? Philipp Nagel mit einem Überblick.
Auch wenn er mit der Bundesliga liebäugelt und auch sofort verfügbar wäre, so ist Star-Trainer José Mourinho bei den Bayern aktuell keine Option. Genau wie der aktuelle Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino, der besonders bei den Fans aber als Traumlösung gilt. Der Argentinier hat bei den Spurs jedoch Vertrag bis 2023. Ein Jahr weniger Vertrag und möglicherweise sogar eine extra Bayern-Ausstiegsklausel hat Erik ten Hag. In Amsterdam begeistert er mit tollem Offensivfußball. Außerdem war er von 2013 bis 2015 Trainer der zweiten Bayern-Mannschaft. Ajax ließ außerdem auch bereits verlauten, ihm keine Steine in den Weg zu legen, wenn Bayern anfragen würde. Womöglich gilt dieses Versprechen jedoch erst in der Winterpause. Sofort verfügbar wäre Massimiliano Allegri, der zuletzt überaus erfolgreich Juventus Turin gecoacht hat. Ob die Bayern allerdings nach dem gescheiterten Ancelotti-Experiment erneut eine italienische Lösung bevorzugen, ist fraglich. Ralf Rangnick könnte dem Vernehmen nach auch sofort einspringen und hätte wohl auch durchaus Interesse. Allerdings ist der aktuelle Head of Sport bei Red Bull in München nicht ganz unumstritten.
Und mit der Trainersuche endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen einen schönen und friedlichen Abend. Tschüss, sagt Charlotte Voss.
NDR Info.